5% Wirtschaftswachstum, mehr Geld fürs Militär, eine Bühne für Staats- und Parteichef Xi Jinping. In China ging am Montag der Nationale Volkskongress zu Ende, bei dem fast 3000 Delegierte abnicken, was die Partei davor schon beschlossen hat.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Was sagt die heurige Inszenierung des Volkskongresses über Chinas und Xi Jinpings politische Agenda aus? Wie akut ist die Gefahr eines militärischen Konflikts mit Taiwan? Und wie geht es eigentlich der Bevölkerung in China? Und darüber möchte ich heute mit der Sinologin Susanne Weigelin-Schwitzig sprechen. Hallo.
Hallo.
Frau Weigelin-Schwitzig, am Montag ist der Nationale Volkskongress zu Ende gegangen. Wie haben denn Sie dieses wichtigste politische Ereignis Chinas beobachtet?
Naja, also ich bin natürlich tagtäglich irgendwie online gewesen, habe über YouTube und über natürlich die sonstigen Suchmaschinen versucht, so viel Informationen zu bekommen wie möglich. Und ich habe auch recht viel Informationen bekommen, obwohl diesmal die Sitzung des Nationalen Volkskongresses gegenüber der Öffentlichkeit viel stärker abgeschottet war, als man das aus den letzten Jahren kannte.
Normalerweise gibt die Nummer zwei im Land, aktuell Ministerpräsident Li Qiang, zum Abschluss des Kongresses eine Pressekonferenz. Diese wurde heuer kurz vor Beginn des Kongresses abgesagt und soll auch künftig nicht mehr stattfinden.
Das war also wieder mal eine vollkommene Veränderung, sozusagen eine Regelunterbrechung, wie Xi Jinping sie ja sehr gerne macht. Und wo man sagen muss, das hatte er natürlich auch sehr gut platziert, gleich am Anfang des Kongresses die gesamte internationale Presse, soweit sie überhaupt schon am ersten Tag über den Nationalen Volkskongress berichten wollte, hat sofort ein Thema gehabt. Ja, warum, wieso, weswegen? Darf der Herr Premierminister nicht am Schluss eine internationale Pressekonferenz geben?
Also dieser Machtausbau von Xi Jinping, der ja schon seit Jahren im Gange ist, dritte Amtszeit und so weiter, das soll auch nicht irgendwie im Geheimen so unter der Hand passieren, sondern das ist auch ganz bewusst eine Message, die nach außen getragen werden soll.
Ja, also ich glaube, man muss das etwa so sehen, dass diese Ankündigung am Anfang und die Beschlussfassung des Kongresses am Ende, dass das eigentlich ganz eng miteinander zusammenhängt. Denn der Kongress hat am Schluss die Statuten des Staatsrates verändert und in diesen Statuten des Staatsrates festgelegt, dass der Staatsrat ein Organ der Parteiführung ist. Das heißt also, dass der Staatsrat nur noch Beschlüsse umsetzen kann, die von der Parteiführung eben getroffen wurden. Und diese Beschlüsse der Parteiführung, die werden eben von Xi Jinping persönlich gefällt, immer dann, wenn nicht irgendein Organ der Parteiführung gerade eine Sitzung abhält. Und das bedeutet also, dass das wieder sehr stark auf Xi Jinping zugespitzt ist. Das wissen wir auch schon seit der letzten Sitzung des Nationalen Volkskongresses, dass vor einem Jahr, da wurde das bereits angekündigt, dass diese Veränderung der Statuten vorgenommen wurde. Und wir haben alle daraus den Schluss gezogen, dass eben die übliche Dynamik zwischen Parteiführung, die sich für die allgemeinen politischen und ideologischen Fragen äußert und auf der anderen Seite eben der Premierminister, der an der Spitze der Regierung steht und der sich insbesondere um Wirtschaft kümmert und dort auch unter Beweis zu stellen hat, dass er was kann, wenn man das mal so ausdrücken darf, dass diese Dynamik jetzt auch ausgeschaltet werden sollte, nachdem ja bereits parteiintern, also Xi Jinping großen Wert darauf gelegt hatte, dass alle, die vielleicht eine etwas andere Meinung vertreten als er, keinen Zugang zur Parteiführung mehr haben.
Sehen Sie da auch eine neue Ära der Macht sozusagen, dass diese Macht eben nicht mehr an Institutionen gebunden ist, sondern an eine konkrete Person?
Also ich würde mal so sagen, Es wird sehr stark in China jetzt wieder darauf abgestellt, dass Xi Jinping ja der große Führer sei. Und es haben dann in der Tat auch noch recht interessante, zum Teil auch etwas komisch anmutende Pressekonferenzen während dieses Nationalen Volkskongresses stattgefunden, die ich mir auch angeschaut habe. Und da hat also selbst so jemand mit so viel Autorität wie der chinesische derzeitige Außenminister Wang Yi also immer wieder betont, dass natürlich alle Erfolge nur darauf zurückzuführen seien, dass eben die weise Führung des Vorsitzenden Xi Jinping die ermöglicht hätten und so. Also da merkt man schon, dass also dieser auf eine Person bezogene Führungsstil, der ja zwischenzeitlich nach dem Tod Mao Zedongs abgeschafft wurde, dass der jetzt wieder eingeführt wird. Aber noch wichtiger scheint mir eben zu sein, dass diese Versuche nach 1978 in China eine gewisse Trennung von Partei und Staat vorzunehmen und gewisserweise auch eine, wie ich vorhin sagte, Dynamik, eine gewisse Auseinandersetzung zwischen staatlichen Funktionen einerseits und Parteifunktionen andererseits zuzulassen, dass das eben jetzt radikal wieder zurückgefahren wird. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt während dieses Volkskongresses eigentlich an die entsprechenden Sitzungen der Volkskammer in der DDR früher.
Bleiben wir gleich bei dieser Pressekonferenz, die Sie gerade erwähnt haben. Thema war da ja unter anderem die chinesisch-russische Zusammenarbeit. Wie eng ist denn das Verhältnis aktuell zwischen Moskau und Peking?
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass diese Pressekonferenz des augenblicklichen Außenministers dadurch gekennzeichnet war, dass er sich ungeheuer rhetorisch negativ über Amerika geäußert hat. Das hatten wir in dieser Form jetzt nicht erwartet, weil wir etwa seit November, seitdem Joe Biden und Xi Jinping sich in San Francisco getroffen haben, eigentlich bemerkt haben, dass es zu einer gewissen Entspannung gekommen ist zwischen diesen beiden großen Rivalen. Und es war insofern also etwas unerwartet, dass Wang Yi diese Pressekonferenz nutzen würde, um eben über die Amerikaner zu schimpfen. Und zwar schimpft er über etwas, was mir große Sorge bereitet, nämlich über eigentlich die antichinesische Grundhaltung, die sich durch den gesamten Präsidentschaftswahlkampf in Amerika zieht. Also China hat schon einmal einen Krieg angefangen, im Jahr 1962, nämlich gegen Indien, weil es in Indien zu einer ganz, ganz starken und dann auch durch Demonstrationen und ähnliche öffentliche Ereignisse unterstrichenen antichinesischen Haltung gekommen ist. Und wir haben also schon relativ viel geforscht darüber, warum überhaupt dieser Krieg entstanden ist. Der hat nur ganz kurz gedauert. Die Chinesen haben Truppen nach Indien geschickt, sie sofort wieder zurückgeholt. Was da eigentlich dahinter steckt und eine Erklärung ist, und die wird auch von Mao Zedong damals selber gegeben, dass er nicht versteht, warum die Führung in Indien es nicht bewerkstelligen kann, diese antichinesische Stimmung in Indien zu unterbinden. Und genau über diese antichinesische Stimmung hat eben Wang Yi gesprochen. Und dementsprechend ist natürlich diesmal Russland vergleichsweise positiv erwähnt worden, weil in Russland es natürlich nicht so eine antichinesische Stimmung gibt, obwohl wir der Auffassung sind, jetzt als von außen die Situation Beobachtende, dass die Situation zwischen China und Russland im Augenblick überhaupt nicht besonders positiv ist. Es war also, beide Seiten waren eher erstaunlich, wiewohl manche Kommentatoren sagen, dass Wang Yi jemand ist, der also besonders pro-russisch eingestellt ist. Allerdings muss man auch sagen, dass seit Beginn des Ukraine-Krieges also Wang Yi immer wieder mit Jake Sullivan gesprochen hat. Und ich habe auch neulich einen Vortrag von Jake Sullivan gehört, wo er auch nochmal unterstrichen hat, dass er also mit Wang Yi ein sehr, sehr gutes Gesprächsverhältnis hat. Also da läuft irgendetwas ganz komisch im Augenblick.
Auch im anlaufenden Wahlkampf in den USA spielt China und die Beziehung der beiden Mächte zueinander eine Rolle. Bevor wir darüber sprechen, hören Sie eine kurze Werbung.
Musik Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
An ganz vielen Ecken und Enden verschieben sich ja die Verhältnisse. Welche geopolitische Rolle möchte sich denn China überhaupt angesichts dieser Verschiebungen geben?
Tja, also man würde denken, dass China vielleicht die Situation nutzt, um sich besonders stark in den Vordergrund zu drängen, weil wir ja sehen, dass Amerika eine gewisse, wie soll man sagen, Schwierigkeit hat, so viele Dinge gleichzeitig zu beachten, wie die, die im Augenblick gerade sich abspielen. Aber das beobachten wir nicht. Also wir beobachten, dass von chinesischer Seite aus sehr viel Hintergrundgespräche geführt werden. Es ist auch so, dass also zu öffentlichen Ereignissen, wie zum Beispiel diesem G20-Treffen neulich der Außenminister, ist Herr Wang Yi nicht präsent gewesen. Also es wird uns deutlich gezeigt, normalerweise wir verhandeln hinter den Kulissen und nicht vor den Kulissen. Und das hat auch damit zu tun, dass also nach meinem Verständnis die Volksrepublik China bemerkt hat, zum Beispiel an den Ereignissen im Nahen Osten, dass Amerika zwar dort große Schwierigkeiten hat, sich durchzusetzen, dass aber auf der anderen Seite die Volksrepublik China gar nicht in der Lage wäre, eine Funktion zu übernehmen, wie Amerika sie im Augenblick doch immer noch weltweit spielt, was natürlich ganz wesentlich damit zusammenhängt, dass die Volksrepublik China im Gegensatz zu Amerika nicht über 800 Militärstützpunkte weltweit verfügt, sondern nur über einen einzigen in Djibouti. Und dass also die Volksrepublik China nur mit ökonomischen Mitteln arbeiten könnte, um zum Beispiel den Iran unter Druck zu setzen, bestimmte Maßnahmen nicht zu tätigen. Und da hat aber die Volksrepublik China ein Problem mit ihrer eigenen Politik, weil sie lehnt ja an sich die Sanktionspolitik, die im Augenblick zum Beispiel gegenüber Russland gefahren wird, grundsätzlich ab. Und möchte sich deshalb auch nicht in eine Position bringen, wo sie dem Iran gegenüber sagt, also wir beliefern euch nicht mehr mit, sagen wir mal, Pharmazeutika, weil die werden zum Beispiel sehr stark von China nach Iran geliefert, solange ihr eine Politik macht, wo wir befürchten müssen, dass ihr die Houthis und die Hamas sozusagen noch befördert in ihrem aggressiven Auftreten. Und deshalb sind die Chinesen dort gefangen, weil mit ökonomischen Mitteln wollen sie es nicht machen und militärische Mittel haben sie nicht.
Jetzt wurde bei diesem Volkskongress ein wirtschaftliches Wachstumsziel um die 5% ausgerufen. Aktuell kämpft Chinas Wirtschaft aber mit einer Immobilienkrise, hohe Verschuldung, schwacher Konsum. Wie will man denn dieses Ziel erreichen?
Ja, wenn ich das also herausgefunden hätte durch genaues Studium der Dokumente, dann wäre ich wirklich froh. Denn die Sache ist folgendermaßen. Man hat verkündet, dass es im letzten Jahr ein Wachstum von 5,2% gegeben hat. Wir außenstehende Beobachter halten das für keine wirklich überzeugende Darstellung. Wir können uns nicht vorstellen, wie all das, was wir von außen wirklich überprüfen können und was sehr stark nach unten geht, dazu führen kann, dass man ein Wachstum von über 5% hat. Und weil man aber ein Wachstum von über 5% jetzt für das Jahr 2023 angegeben hat, hat also Premierminister Li Qiang gesagt, so ungefähr 5%. Ja? Das hängt nur mit diesen vorher angegebenen 5,2% zusammen, hat ansonsten nach meiner Auffassung keine Basis. Und der ganze Volkskongress selber war dadurch gekennzeichnet, dass man eigentlich die alte Leier, die bekanntermaßen die Probleme Chinas im Bereich der Wirtschaft bisher nicht hat lösen können, wiederholt hat. Und das liegt daran, dass wir ja gehört haben, also die Parteiführung gibt dem Volkskongress vor, was er zu entscheiden hat. Das wurde ja dann auch quasi am Ende des Volkskongresses öffentlich gemacht. Jetzt hat aber die Parteiführung das dritte Plenum des 20. ZKs nicht im letzten November durchgeführt, so wie das normalerweise nach Routine geht. dieses dritte Plenum des 20. ZKs ist seit vielen, vielen Jahrzehnten immer konzentriert auf die Frage, was machen wir jetzt in der Wirtschaft? Also legt die Wirtschaftspolitik fest. Weil dieses Plenum aber nicht stattgefunden hat, konnte es die Wirtschaftspolitik nicht festlegen, weshalb der Volkskongress auch verhältnismäßig kurz getagt hat, weil er eigentlich nur bla 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 eigentlich wiederholt hat, was er im letzten Jahr auch schon beschlossen hat. Und da braucht man ja auch gar nicht groß darüber zu diskutieren, weil alle ja wissen, dass das nicht funktioniert hat. Also mit anderen Worten, wir haben nicht wirklich irgendwelche neuen Signale, also zum Beispiel ein Bereich, der immer zwischen der EU und China sehr intensiv diskutiert wird. Also haben EU-Investoren einen ungehinderten Zugang zum chinesischen Markt? Ja, da steht jetzt in der Rede von Herrn Li Qiang, auch so wie sie in abgekürzter Form dann in der Renminbi veröffentlicht wurde, steht drin, ja, also wir machen alles, ja, also alles wird geöffnet, alles bestens, nur das haben sie letztes Jahr auch schon gesagt und es hat sich eigentlich nichts getan in dieser Frage. Also insofern denke ich, gibt es keine wirklich neuen Impulse. Die Frage zum Beispiel, wie die Privatunternehmer in China jetzt von der Regierung vielleicht in ihren Investitionsmaßnahmen unterstützt werden könnten, ist auch nicht wirklich irgendwas Neues jetzt verkündet worden.
Auch beschlossen wurde, dass deutlich mehr Geld fürs Militär ausgegeben werden soll. Also die Verteidigungsausgaben werden um 7% erhöht. Was lässt sich denn da herauslesen? Also ich frage jetzt ganz spezifisch in Bezug auf Taiwan zum Beispiel.
Ja, also ich finde, das sollte man nicht überbewerten. Also erstens mal ist es so, dass die Volksrepublik China in den letzten Jahren immer alljährlich ihr Verteidigungsbudget um ungefähr 7% erhöht hat. Und in diesem Jahr handelt es sich um 7,2%. Zweitens muss man sagen, dass also wir alle davon ausgehen, dass diese Zahl sowieso nicht wirklich widerspiegelt, wie viel in das Militär investiert wird, weil zum Beispiel alle Zahlen oder alle Budgets, die in die Entwicklung zum Beispiel von Forschung zu Technologien, die militärisch genutzt werden können, die sind in diesem Budget nicht enthalten. Ja, die sind auch vielleicht in anderen Ländern in diesem Budget nicht enthalten. Aber das muss man vielleicht im Hinterkopf haben, dass es da noch zusätzliche Dinge gibt. All in all würde ich so sagen, also über diese 7,2% würde ich mich jetzt nicht aufregen. Ja, das ist eigentlich so wie immer. Und ich denke, dass das so, wie soll man sagen, aufgenommen wurde und mit so viel Werf dann auch publiziert wurde. Das hat wiederum damit zu tun, dass wir uns unglücklicherweise im Augenblick in einer Situation befinden, wo die Frage China in Amerika im Präsidentschaftswahlkampf eine sehr, sehr große Rolle spielt und wo gleichzeitig aber auch in China die Frage, wie man sich eigentlich gegenüber Amerika verhält, auch eine innenpolitische Frage ist. Und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich hinter dem Vorhang zwischen China und Amerika eine gewisse Entspannung stattgefunden hat, weil nämlich die Staatsoberhäupter beider Länder wissen, dass die Situation im Augenblick hochgefährlich ist, weil der innenpolitische Faktor so relevant ist.
Könnte der Ausgang der US-Wahlen diese Beziehung beeinflussen?
In dem Augenblick, wo Trump gewählt wird und der seine Ansage umsetzt und sagt, innerhalb von 24 Stunden beende ich den Ukraine-Krieg, bedeutet das ja, dass Amerika den Krieg vielleicht nicht beenden kann, aber zumindest so weit sich aus dem Krieg herauszieht, dass es das machen kann, was eigentlich die führenden Eliten in Amerika für richtig halten. Also nicht nur Trump, sondern auch Joe Biden. Nämlich sich voll auf die Situation in Ostasien zu konzentrieren. Also wenn Biden, der ja mit seiner eigenen Ukraine-Politik so gebunden ist, dass er nicht innerhalb von 24 Stunden nach seiner Wiederwahl diesen Krieg beenden könnte, weiterhin zumindest auslaufend in der Ukraine aktiv ist, bedeutet das, dass er gleichzeitig nicht die Spannungen mit der Volksrepublik China auf ein sehr hohes Niveau heben kann. Ja, diese beiden Dinge, die sind irgendwie im Verhältnis zueinander. Wenn aber Trump das wahrmacht, was er sagt, und weil er ja durch seine bisherige Politik nicht an die Ukraine gebunden ist, das eventuell sogar auch wirklich umsetzen kann, dann bedeutet das, dass der wirklich alles rüber verlagern kann. Und die Tatsache, dass wir jetzt im Augenblick im Nahen Osten ja einen weiteren bewaffneten Konflikt haben, wird das auch nur begrenzt einschränken. Ja, davor haben die Chinesen natürlich, sagen wir mal, Angst. Angst deshalb, weil sie da merken, dass eigentlich die Amerikaner sich in Ostasien sowohl mit dem eigenen Militär als auch mit Unterstützung von Japan, Südkorea, Australien, vielleicht sogar Indien, ja, also sich eigentlich ziemlich heftig dort aufgestellt haben für den Fall, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung über Taiwan käme. Und wir wissen ja auch, dass das chinesische Militär in den letzten Monaten immer wieder Signale gegeben hat, dass es eine militärische Auseinandersetzung über Taiwan nicht will. Wir können aber nicht sicher sein, dass nicht Xi Jinping diese militärische Auseinandersetzung haben will. Und da würde natürlich also ein eventueller Sieg Trumps die Situation eben deutlich verändern.
Blicken wir nochmal ins Innere Chinas. Wie geht's eigentlich der Gesellschaft? Welche Anforderungen hätte vielleicht die Bevölkerung an dieses politische Ereignis gehabt?
Also es ist immer sehr, sehr schwierig, sich ein Bild zu machen von dem, was die Menschen so in China denken. Ich glaube, wir wissen ja auch nicht genau, was die Menschen so in Russland denken. Vielleicht wissen wir manchmal auch nicht so genau, was die Menschen so in unserem eigenen Land denken. Aber es gibt ganz interessante Indizien. Also zunächst einmal ist es so, dass die Delegierten des Nationalen Volkskongresses das Recht haben, Vorschläge an die Regierung zu formulieren. Und da habe ich eben auch ein bisschen hineingeschaut, weil diese Vorschläge sind in der Tat zugänglich. Und da merkt man, dass diese braven Delegierten da von diesem Nationalen Volkskongress, von dem wir ja immer sagen, na ja, also der hat ja überhaupt keine Bedeutung und so, die müssen alle abstimmen, tun sie auch brav, ja, es gibt immer nur so ganz paar Gegenstimmen. Aber umso wichtiger ist es zu verstehen, dass solche Menschen, die in solchen politischen Funktionen in China tätig sind, sich auch immer so kleine Wege suchen, über die sie dann schon mal zeigen können, dass sie jetzt nicht einfach ein Abstimmungsapparat sind. Und das sind diese Vorschläge. Und da ist eben sehr aufgefallen, dass bei diesen Vorschlägen sehr viele Vorschläge zur Verbesserung der sozialen Lage der Menschen eingebracht worden sind. Also zum Beispiel Vorschläge darüber, dass Kinder unter 6 und Menschen über 75 keine Beiträge mehr zur Krankenkasse leisten sollten und dass die, egal ob sie krankenversichert sind oder nicht, grundsätzlich umsonst behandelt werden sollten. Ein Vorschlag, von dem jeder Mensch auch hier in Europa sagen würde, um Gottes Willen, die Menschen über 75 sind diejenigen, die am allermeisten die Finanzen der Krankenkasse belasten, wenn die keine Beiträge zahlen und wenn die grundsätzlich umsonst behandelt werden, ja, fällt alles zusammen. Aber es ist interessant, es zeigt, ja, dass dieser Bereich der sozialen Absicherung durch eine vernünftige Form der Krankenversicherung in China immer noch nicht erreicht ist und dass deshalb solche Forderungen aufkommen, um Gottes Willen wenigstens die Kinder, ja, angesichts der demografischen Entwicklung in China muss man ja jedes Kind irgendwie hochpäppeln, wenn es irgendwie nur geht. Und auf der anderen Seite eben kulturell. Wir sind eine Kultur, die sich besonders respektvoll alten Menschen gegenüber verhält. Deshalb müssen wir dann auch denen zeigen, dass wir zum Schluss dann auch, wenn es bei ihnen richtig schlimm werden kann, weil sie eben sich ihrem Tode nähern, dass wir dann zu ihnen stehen. Ja, das finde ich sehr interessant. Da gibt es mehrere solche Sachen, jetzt nicht nur in dem Bereich der Krankenversicherung, sondern auch Arbeitslosenversicherung und so. Das heißt also, da gibt es so eine Strömung, die sagt, warum sind wir eigentlich ein Land, das angeblich eine Weltmacht ist, das aber eigentlich, was die soziale Absicherung der Bevölkerung betrifft, noch nicht mal den Standard eines kapitalistischen Landes erreicht haben, obwohl wir ja sozialistisch sind. Das entspricht auch interessanterweise also bestimmten Abschnitten in der Rede von Li Qiang. Daran sieht man, dass es auch eine gewisse Responsivität gibt, ja, der ausdrücklich also diesen Bereich angesprochen hat und Verbesserungen in diesem Bereich angekündigt hat. Und es wurde auch berichtet also über Diskussionen unter den Delegierten, die sich mit dieser Frage der Wohlfahrt also ausdrücklich auseinandergesetzt haben. Und daran erkennt man, aha, so ganz glatt läuft das in China offenbar nicht. Ja, also man muss manchmal so 5 Umwege gehen, um vielleicht etwas zu finden, was, sagen wir mal, eine Antwort auf Ihre Frage wäre. Wobei, ganz interessant, also man schon hört aus China, dass es eine große Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation gibt. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt das so auf dieses Soziale, da lässt die Partei eine gewisse Diskussion zu, dann kann das sehr gut sein, dass der Hintergrund dafür ist, dass eben die Menschen mit der wirtschaftlichen Lage nicht zufrieden sind. Und wir sehen das ja auch, soweit wir an Statistiken herankommen, dass zum Beispiel der Bereich des Konsums, des privaten Konsums in China immer noch nicht so ist, wie sich die Partei das eigentlich wünschen würde. Das heißt, der private Konsum ist immer noch so schwach, dass er andere Probleme, wie zum Beispiel Probleme, die aus dieser Immobilienkrise entstanden sind, nicht wenigstens teilweise konterkarieren könnte.
Weil Sie das jetzt schon angesprochen haben, also die demografische Entwicklung Chinas. Also wir wissen ja, die Ein-Kind-Politik gibt es schon länger nicht mehr. Chinas Bevölkerung schrumpft trotzdem weiter. Gibt es da von politischer Seite auch irgendwie Anzeichen, was das bedeuten könnte oder wie man damit umgeht?
Ja, also zunächst ist mir aufgefallen, dass diese Frage, wenn ich genau genug gelesen habe, und ich hoffe, das habe ich getan, in diesen verschiedenen Reden und so nicht angesprochen wurde. Allerdings ist bekannt, dass Xi Jinping vor kurzem, also noch bevor der Nationale Volkskongress stattgefunden hat, einen Bericht über die demografische Entwicklung in der Volksrepublik China vorgelegt wurde. Und dieser Bericht war in zweierlei Hinsicht für Xi Jinping keine gute Nachricht. Nachricht Nummer 1, ihm wurde mitgeteilt, dass die bisherige Angabe, dass es 1,4 Milliarden Chinesen gebe, nicht stimme. Es wurde gesagt, sehr wahrscheinlich haben wir nur eine Bevölkerung von etwa 1,2 Milliarden. Das ist also natürlich ganz besonders unangenehm, weil China sich ja immer gerne mit Indien vergleicht. Aber man hatte ja schon zugegeben, Indien ist eh an uns vorbeigezogen. Aber jetzt ist Indien noch weiter vorbeigezogen, weil man nämlich festgestellt hat, wir haben viel weniger. Was bedeutet das? Also, dass dieser große Unterschied zwischen 1,4 Milliarden und jetzt zugegebenen 1,2 Milliarden ganz auf diese Covid-Pandemie zurückzuführen sei, wird eigentlich in der öffentlichen Diskussion jetzt weltweit ausgeschlossen. Es wird eher angenommen, dass die bisherigen Demografen sich nicht getraut haben, Herrn Xi Jinping mitzuteilen, was sie längst wissen, dass nämlich die Bevölkerung nicht bei 1,4 Milliarden ist. Das ist auch für uns keine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass also selbst Spezialisten jetzt nicht mehr das Recht in China haben, ihre Forschung dem Parteivorsitzenden vorzutragen, sondern dass sie befürchten müssen, dass wenn sie ihm etwas vortragen, was jetzt nicht seinen Erwartungen entspricht, dass sie dafür womöglich irgendwie bestraft werden oder ähnliches und dass sie deshalb es vorziehen, ihm etwas Falsches zu sagen, anstatt etwas Richtiges zu sagen. Das Zweite ist natürlich, dass jetzt dieses Nachlassen des Bevölkerungswachstums verbunden war in diesem Bericht mit einer Nachricht darüber, dass eben in diesem Jahr in China etwa 1 Million mehr Menschen gestorben sind, als geboren wurden. Und das ist also natürlich auch keine sehr gute Nachricht und hat ihn sicherlich auch nicht erfreut. Und die Vorhersagen über die Bevölkerungsentwicklung in China sehen ja etwa vor, dass im Jahr 2050 nur noch 750 Millionen Chinesen auf dieser Erde leben werden. Das ist also eine Zahl, die sozusagen weit ins letzte Jahrhundert zurückweist. Ja. Und man hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht in diesem Bericht von Herrn Li Qiang also Ankündigungen findet, wie man das in den Griff bekommen will. Es ist aber nicht der Fall, weil offenbar jedes Erwähnen dieser demografischen Problematik einen negativen Eindruck geschaffen hätte. Und das wollte er vermeiden. Alle Maßnahmen, die bisher unternommen worden sind, haben nicht gefruchtet. Und wenn Sie jetzt das Demografische nochmal auf das Militärische beziehen, dann müssen Sie verstehen, dass in China, sollte Xi Jinping seine Armee gegen Taiwan ausrücken lassen, lauter Familien ihre einzigen Söhne in diesen Krieg schicken. Und kulturell bedeutet das, dass diese Familien den Untergang ihrer Familie vor Augen haben. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann. Und das ist ja auch der Grund, warum es mehr Männer in China gibt als Frauen, weil die Frauen abgetrieben, also die Mädchen abgetrieben werden, damit man nochmal eine Chance hat, eventuell einen Jungen auf die Welt zu bringen. Und dann können Sie sehen, womit Xi Jinping zu kämpfen hat, wenn ihm diese demografischen Informationen weitergeleitet werden.
Frau Weigelin-Schwitzig, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise. Sehr spannend, was Sie erzählt haben.
Ich danke Ihnen für das interessante Interview.
Das war's für heute. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Anna Wallner mit einem Einblick in die in Russland anstehenden Präsidentschaftswahlen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.